Mose, Kapitel 19. Das ist nicht der Predigttext, sondern ein weiterer Text. Und hoffentlich wird es dann nachher Sinn machen, warum ich das lese. 3. Mose 19, ich beginne mit dem ersten Vers. Und der Herr redete zu Mose, rede zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel und sage zu ihnen, ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Ihr sollt jeder seine Mutter und seinen Vater fürchten und meine Sabbate sollt ihr halten. Ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt euch nicht zu den Götzen wenden und gegossene Götter sollt ihr euch nicht machen. Ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt nicht stehlen und ihr sollt nicht lügen und nicht betrügerisch handeln, einer gegen den anderen. Und ihr sollt bei meinem Namen nicht falsch schwören, dass du den Namen deines Gottes entweihen würdest. Ich bin der Herr. Du sollst deinen Nächsten nicht unterdrücken und sollst ihn nicht berauben. Der Lohn des Tagelöhners darf über Nacht bis zum Morgen nicht bei dir bleiben. Du sollst einem Tauben nicht fluchen und vor einem Blinden kein Hindernis legen. Und du sollst dich fürchten vor deinem Gott. Ich bin der Herr. Ihr sollt im Gericht nicht Unrecht tun. Du sollst die Person des Geringen nicht bevorzugen und die Person des Großen nicht ehren. In Gerechtigkeit sollst du deinen Nächsten richten. Du sollst nicht als ein Verleumder unter deinen Volksgenossen umhergehen. Du sollst nicht gegen das Blut deines Nächsten auftreten. Ich bin der Herr. Du sollst deinen Bruder in deinem Herzen nicht hassen. Du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld trägst. Du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nichts nachtragen und sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Soweit Gottes Wort. Ich bete für die Kinder. Unser Vater im Himmel, wir danken dir für die Kinder, die du uns geschenkt hast. Wir danken dir für die Familien, die unter uns sind. Wir danken dir, dass du Kinder liebst und dass du sie zu dir herrufst. Und wir bitten, Herr, dass du das heute Morgen tust in dem Kindergottesdienst. Ich bitte dich um Stärke und Energie und Freude für die Mitarbeiter, damit sie deine Wahrheit gut kommunizieren können und die Kinder verstehen, wie gnädig und wie heilig und wie gut du bist. Das beten wir im Namen Jesu. Amen. Die Kinder dürfen jetzt mit den Kindergottesdienstleitern nach oben gehen. Sie werden im ersten Stock sein und während sie gehen, singen wir ein weiteres Lied. Ihr könnt gerne sitzen bleiben. Wir singen Sprich, o Herr. Wir machen heute weiter in unserer Predigtreihe durch den ersten Brief des Apostel Petrus. Der Predigttext für heute findet ihr in dem Faltblatt. Und ihr könnt gerne zusammen mitlesen. Wir lesen heute 1. Petrus 1, beginnen mit Vers 13. Und wir lesen den Rest des ersten Kapitels. 1. Petrus 1, 13. Hört auf Gottes Wort. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes, ohne Fehler und ohne Flecken. Er ist zwar im Voraus vor Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeiten offenbart worden, um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, so dass euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet ist. Da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Ich bete. Himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Tag, für diesen Morgen, für die Zeit, die wir zusammen in deiner Gegenwart verbringen dürfen. Wir danken dir für dein Wort, das in aller Ewigkeit besteht. Wir danken dir für das Evangelium, das uns schon verkündigt worden ist. Wir bitten dich, Herr, dass du uns hilfst, deine Worte zu verstehen, ihnen zu gehorchen, heilig zu werden, Herr, wie du heilig bist. Herr, lass die Worte aus meinem Mund und die Gedanken aller unserer Herzen dir wohlgefallen, o Herr, unser Fels und Erlöser. Das beten wir im Namen Jesu. Amen. In den ersten 12 Versen von seinem Brief hat Petrus ein wunderschönes Bild vom christlichen Leben, vom Christsein allgemein gemalt. Er schreibt darum, was Gott alles für uns getan hat, was er jetzt in unserem Leben tut, was er noch tun wird zu unserem Guten. Er versichert uns, dass wir eine unerschütterliche Hoffnung haben, egal wie es uns äußerlich geht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht mit dem heutigen Text. Es wirkt vielleicht so ein bisschen, als ob jetzt der Spaß vorbei ist. Es kommen jetzt scheinbar die Vorschriften, die Regeln. Vielleicht, wenn du dieses Kapitel liest, wirst du durch den Trost von den ersten 12 Versen ermutigt und gestärkt und jetzt fühlst dich, als ob es plötzlich einen Haken gibt. Eine Reihe von Pflichten, von denen du weißt, dass du sie nie wirklich erfüllst. Vielleicht fühlst du dich manipuliert, als ob Petrus quasi meint, Gott hat dir so viel Gutes getan. Jetzt möchte er von dir endlich mal eine Gegenleistung. Oder schaut mal, wie Gott euch so freundlich gewesen ist und könnt ihr euch nicht mal etwas Mühe geben, brav zu sein, um ihnen ein bisschen Dankbarkeit zu zeigen? Ja? Oder vielleicht ist es bei dir andersrum. Vielleicht freust du dich, wenn du die zweite Hälfte des Kapitels erreichst, da du denkst, okay, endlich etwas Praktisches, etwas, was ich in meinem Leben anwenden, umsetzen kann, Ziele, die ich mir setzen kann. Weiß nicht, wie es dir geht. Auf jeden Fall ist es vielleicht ein kleines bisschen komisch, was Petrus dann als allererstes von uns fordert. Umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, das ist an sich vielleicht ein komischer Ausdruck, das kommt aus der früheren Zeit, als Männer meistens Gewänder trugen. Und wenn man rennen oder auf dem Feld arbeiten wollte oder kämpfen wollte, musste man dann das Gewand hochziehen und um die Hüften binden, um das tun zu können. Es gab keine kurze Hosen. Umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, heißt dann also, seid geistig aktionsbereit. Seid bereit zu denken und hart zu denken. Seid nüchtern. Das heißt, seid realistisch in eurem Denken. Und umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern, damit ihr völlig hoffen könnt auf die Gnade, die euch gebracht wird. Die harte Arbeit, die Gott jetzt von euch als Gegenleistung fordert, ist zu hoffen. Petrus Logik lautet quasi, denkt daran, was für eine wunderbare Hoffnung Gott euch bereitet hat und strengt euch dafür an, hoffnungsvoll zu sein. Ihr habt Hoffnung, deshalb hofft. Eine gute Faustregel fürs Bibellesen: Wenn eine Passage mit deshalb beginnt, dann stellt gleich die Frage, weshalb? Deshalb hofft, weshalb? Weil wir von Gott auserwählt und sind, nach Vorkenntnis des Vaters, durch Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Deshalb hofft, weil Gott uns wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung. Deshalb hofft, weil wir durch Gottes Macht, durch Glauben bewahrt werden zur Errettung. Deshalb hofft, weil uns Dinge verkündigt worden sind, in welche Engel hineinzuschauen begehren. Deshalb hofft. Deshalb, meint Petrus, lasst euch nicht ablenken, lasst euch nicht verwirren. Die einzige sinnvolle Reaktion auf eine Hoffnung ist zu hoffen. Alles, was Gott sonst von uns fordert, und wir werden im Rest des Briefes viele praktische Befehle sehen, aber alles fließt aus der hoffnungsvollen Haltung, die angesichts der Tatsachen einfach logisch ist. Weil wir darauf eine feste Hoffnung haben, dass, wie es in Vers 13 heißt, dass uns bei der Wiederkunft Christi Gnade erwartet. Wären wir einfach realitätsfremd, wenn wir nicht dementsprechend hoffnungsvoll leben würden. Der große walisische Prediger Martin Lloyd-Jones erzählte einmal von einem Seelsorgegespräch, das er mit einem Mann führte, der unter schweren Depressionen litt. Und am Anfang von dem Treffen fragte Lloyd-Jones, wann hat das Problem angefangen? Der Mann erzählte dann, wie er als Matrose im Ersten Weltkrieg auf einem U-Boot gedient hatte und wie in der Schlacht zu Gallipoli 1915 er auf seinem Boot war, als es versank. Seitdem, sagte er, wurde er ständig von Bauch- und Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit und Depressionen heimgesucht. Lloyd-Jones war beeindruckt mit der Geschichte natürlich und bat ihn, da weiter zu erzählen. Der Mann erwiderte, das war's. Ich war auf dem U-Boot, es gab eine Explosion und das Boot versank. Lloyd-Jones wurde stutzig. Aber was ist danach passiert? Der Mann wiederholte, dass er schon die ganze Geschichte erzählt habe. Das Gespräch lief so hin und her ein bisschen weiter lang. Der Mann erzählte wieder seine ganze Geschichte von vorne an bis zur Versenkung und dann hörte auf. Noch einmal fragte Lloyd-Jones, können Sie nicht weiter erzählen? Und noch ein letztes Mal bekam er die Antwort, es gibt aber wirklich nichts mehr zu erzählen. Dann stellte er die entscheidende Frage. Befinden Sie sich etwa immer noch auf dem Boden des Mittelmeeres? Und das war der Schlüssel. 20 Jahre lang hatte dieser Mann geistig so gelebt, als ob er nicht gerettet worden wäre, was er tatsächlich war. So sind wir, wenn wir anders leben, als Petrus uns hier ermutigt. Wir tun dann so, als ob es keine Rettung gäbe, als ob es keine lebendige Hoffnung gäbe. Gut, was heißt es dann, so zu leben, wie es der Realität der Hoffnung entspricht? In einem Wort fasst das Petrus zusammen. Heilig, heilig leben. Was bedeutet das? Zweifach. Einerseits heißt es, uns weg von etwas abzuwenden. Weg von etwas abzuwenden, nämlich von den Begierden, die früher in eurer Unwissenheit herrschten. Vers 14. Bevor das neue Leben angefangen hat, wusstet ihr nicht, sagt Petrus, wofür ihr leben solltet. Ihr konntet nur das tun, was ihr wolltet. Klingt doch gut, oder? Naja, das war letztendlich für sie leer, zwecklos, sinnlos. Charlie Duke kam 1978 zum Glauben an Jesus Christus. 6 Jahre davor war er mit 36 Jahren der 10. Mensch geworden, der den Mond betrat, sowie der bisher noch jüngste Mensch, der das machen durfte. Und das war natürlich der Höhepunkt von einer langen, erfolgreichen Karriere als Kampfpilot, Testpiloten, Ausbilder und dann Astronaut. Aber nachdem er 3 Jahre später aus der NASA ausschied, wurde er, wie viele seiner Mitastronauten, deprimiert. Obwohl er in seiner weiteren Karriere nach wie vor erfolgreich war. Er hatte nämlich die Spitze der Karriereleiter, und höher als der Mond gibt's nicht wirklich. Die Spitze der Karriereleiter hatte er erreicht, und er fragte sich, was nun? Sogar die Erfüllung von allen seinen Ambitionen hatte ihn nicht glücklich gemacht. Es ist nicht nur falsch, es ist nicht nur böse, es ist nicht nur sündhaft, unser Leben nach unseren eigenen Wünschen und Lüsten und Ambitionen zu richten. Es ist tatsächlich sinnlos, es ist eitel, wie Petrus es hier beschreibt. Heilig leben heißt weg, uns weg von dieser Art zu leben, abzuwenden. Andererseits heißt es, uns zu dem zuzuwenden, der uns berufen hat. Vers 15. Noch eine wichtige Faustregel der Bibelinterpretation. Jeder Imperativ in der Bibel ist durch einen Indikativ begründet. Was bedeutet das? Jedes Gebot, jeder Befehl, jede Aufforderung hat eine Tatsache als Begründung. Ihr sollt heilig sein, Imperativ, meint Petrus, weil ein heiliger Gott euch berufen hat, Indikativ. Von Gott berufen zu sein, das heißt alles, was Petrus bisher in diesem Kapitel geschrieben hat, all das Wunderbare, was in den ersten 12 Versen steht. Aber der barmherzige Gott, wie er in Vers 3 beschrieben wird, der ist auch heilig. Der ist auch heilig. Seine Heiligkeit ist barmherzig. Er ist ein Gott. Alles, was er ist, ist er. Wiederum ist seine Barmherzigkeit heilig. Das bedeutet, du kannst Jesus nicht lieben und an ihn glauben, ohne seine Heiligkeit und die Heiligkeit seines Vaters zu lieben und daran zu glauben. Gott verspricht hier in unserem Text, dass wir Lob und Herrlichkeit und Ehre empfangen werden, wenn Jesus offenbart wird. Und das heißt, dass Gott es vorhat, dass wir dann tatsächlich lobenswert, ehrenwert, herrlich werden. Unsere Rettung hat ein Ziel. Paulus schreibt im 2. Thessalonicher Brief: Gott hat uns von Anfang an erwählt zur Rettung, in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, wozu er uns auch berufen hat durch das Evangelium. Wir werden nicht nur von etwas gerettet, wir werden für etwas gerettet, nämlich für die Heiligkeit. Gut, was bedeutet es, heilig zu sein? Was passiert mit uns, wenn wir uns von dem alten Leben trennen und das neue Leben, das wir in Gott haben, suchen? Was bedeutet es, für Gott heilig zu sein? Das heißt im Grunde genommen, Gott zu sein. Der einzige Gott, der mit nichts in der ganzen Schöpfung vergleichbar ist. Das heißt, rein zu sein, perfekt, seiner eigenen Ehre vollständig hingegeben, eifrig hingegeben. Für uns, Gott, werden wir natürlich nie werden, aber es heißt für uns auch, Gott völlig hingegeben zu sein, für seine Heiligkeit eifrig zu sein und für seine Gegenwart geeignet zu sein. Petrus zitiert hier 3. Mose. Deswegen habe ich einige Verse aus 3. Mose vorhin gelesen. Ich wollte euch nicht völlig ohne Grund die Leviten lesen. Sorry. So ein Dad-Witz. 3. Mose ist ein Buch, das lehrt, um für Gottes Gegenwart geeignet zu sein, muss man vor allem von dem Tod gereinigt werden. Das ist der Grundgedanke, wenn ihr mal durch 3. Mose lest und das kann ich nur empfehlen, wirklich. Das ist der Grundgedanke hinter allen den komischen Regeln, die man da findet. Das alte Leben Israels damals, unser alte Leben, wo man für die eigenen Begierden lebt, das ist ein lebendiger Tod. Es wird nie genug sein. Es wird nie reichen. Man ist so gut wie tot, wenn man so lebt. Heilig sein heißt dann, zu leben als solche, die vom Tod befreit worden sind. Und das ist genau das, was Petrus sagt, wer wir sind und deshalb sein müssen. Seid heilig, weil ihr heilig seid. Wie macht man das? Wie wird man heilig? Was bewirkt die Heiligung, die Heiligkeit in unserem Leben? Man wird heilig durch die Beziehung zu dem Gott, der uns beruft. Man muss wissen, wer sein echter Vater ist. Es ist kein Zufall, dass in diesem ganzen Kapitel Petrus immer wieder von Geburt und von einem Erbteil und von Kindern spricht. Wir sind jetzt gehorsame Kinder, Vers 14. Die Hoffnung, die wir haben, besteht gerade darin, dass wir den allmächtigen, heiligen Gott zum Vater haben. Vers 17. Und genau diese Hoffnung bewirkt die Heiligkeit, die unser Leben ausmachen soll. Was für einen Vater haben wir denn? Er ist einer, der gerecht richtet. Vers 17. Ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk. Einerseits ist also die Furcht, in der wir wandeln sollen, die Anerkennung, dass dieser Vater uns wirklich züchtigt, wenn wir ungehorsam sind. Er wird unsere ungerechten Taten nicht schönreden. Und andererseits wenn wir wirklich durch sein Wort wiedergeboren sind, dann werden wir nach ihm kommen, auch in dieser Hinsicht. Auch wir werden gerecht richten, vor allem uns selbst. Ihr Lieben, ihr dürft eure Sünde nicht umbenennen. Du darfst deine Sünde nicht umbenennen, nur weil du derjenige bist, der sie begeht. Wir kennen das also, ich kenne das von meinen Kindern. Andere stehlen, ich borge. Andere tratschen, ich teile Gebetsanliegen. Andere sind zornig, ich drücke meine gerechte Empörung aus. Und so weiter. Man muss wissen, was für einen Vater man hat. Und der nennt die Sünde, wie sie ist. Zweitens, man muss wissen, wie er dessen Kind geworden ist. Das sind wir nicht von Natur aus. Von unseren menschlichen Vätern, von unserer Kultur, von unserem Volk lernen wir, uns nach unseren Begierden zu richten. Und dieser eitle Wandel, wie Petrus es in Vers 18 beschreibt, der macht uns zu Sklaven, zu Gefangenen. In so einem Leben, wie ich gesagt habe, da gibt es keine Ruhe, da gibt es kein Genug. Da gibt es keine Hoffnung. Und von dieser Sklaverei mussten wir erlöst werden, frei gekauft werden. Das hatte seinen Preis. So war es für das Volk Israel in Ägypten, in 2. Mose. Sie mussten erlöst werden aus der Sklaverei. Und der Preis für diese Erlösung war Gottes Strafgericht. Das war der Tod der Erstgeborenen Ägyptens. Und die Israeliten waren im Grunde genommen nur Menschen. Die waren grundsätzlich nicht anders als die Ägypter, die sie versklavt hatten. Damit sie dann dieses Gericht nicht miterleiden mussten, sollten sie für jedes Haus ein Lamm ohne Fehler und ohne Flecken schlachten und sein Blut an den Türpfosten und Oberschwellen von ihren Häusern streichen. Durch dieses Opfer wurden sie von der Sklaverei in Ägypten frei gekauft. Gott hat sie erlöst, weil er sie unbedingt als seinen Sohn haben wollte. Der hat es sogar in 2. Mose 4 gesagt. Israel ist mein erstgeborener Sohn. Damals war es ein Opfertod, der das Volk erlöst hat. Und bei uns ist es, ihr Lieben, nicht anders. Aber unsere Erlösung kostet nicht irgendwelche Tiere als Stellvertreter für Gottes Erstgeborenen. Sie kostet das Leben des tatsächlichen Erstgeborenen Gottes. Jesus Christus selbst, was das Passahlamm, was symbolisiert hat, hat Jesus Christus getan. Und so wurde, wie es in Vers 20 heißt, Gottes Plan, den er vor Grundlegung der Welt hatte, endlich offenbart, um euretwillen, ihr Lieben. Gott hat aber mehr gemacht. Er hat Jesus aus dem Tod erlöst. Er hat ihn auferweckt, ihn verherrlicht, Vers 21, damit wir glauben und hoffen und erwarten dürfen, dass auch wir endlich unbefleckt vom Tod mit ihm in der Gegenwart Gottes in alle Ewigkeit leben werden. Das alles ist für Petrus, vergesst nicht, ein Grund zur Furcht. Wenn Gott bereit war, so einen Preis zu bezahlen für euch, um euch freizukaufen, was wird denn wohl passieren, wenn wir diese Erlösung verachten? Was wird denn wohl passieren, wenn wir lieber zurück nach Ägypten wollen? Was für eine Beleidigung ist es Gott gegenüber, wenn du ihn Vater nennst und dabei Dinge tust, die er hasst? Wir müssen heilig sein, weil wir geheiligt worden sind. Wie sieht die Heiligkeit aus? Jetzt praktischer, wie sieht das für uns aus? Wie gesagt, wird Petrus im Rest des Briefes erklären, wie man das umsetzt in vielen Lebensbereichen. Zu Beginn fasst er das aber ganz kurz zusammen. Heilig zu sein heißt, aufrichtige Liebe zu praktizieren. In erster Linie. Das ist die Bruderliebe, die er in Vers 22 beschreibt. Wer Gottes Wahrheit geglaubt hat, somit seine Seele gereinigt hat, der soll andere lieben. Und vor allem müssen wir einander lieben. Und das, wisst ihr wahrscheinlich, ist nicht immer einfach. Es gibt keine einzige Ortsgemeinde auf Erden, in der du dich immer mit jedem Mitglied gut verstehen wirst. Das kann ich dir garantieren. Und wenn du daran zweifelst, wenn deine Teilnahme, meinst du, am Gemeindeleben bisher immer ganz reibungslos war, dann sage ich dir, dass du wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich nicht das Gemeindeleben erlebst, was im Neuen Testament beschrieben wird oder zu dem es uns auffordert. Es ist schwierig, einander zu lieben. Und trotzdem, meint Petrus, muss unsere Bruderliebe ungeheuchelt sein. Das heißt, wir dürfen nicht nur tun, als ob alles zwischen uns immer gut ist. Wir müssen wirklich das Beste füreinander wollen und suchen, auch wenn es nicht gut ankommt. Auch wenn wir uns dafür nicht genug geschätzt fühlen. Auch wenn es uns zu unangenehmen Gesprächen führt. Auch wenn es scheint, einfach nicht zu funktionieren. Ihr lieben, Petrus weiß, wie anstrengend die Liebe ist. Deshalb fordert er nicht nur ungeheuchelte Liebe, sondern anhaltende Liebe. Liebe, die nicht aufgibt, wenn sie nicht belohnt wird. Diese Liebe soll aus reinem Herzen sein. Einerseits heißt das noch einmal, dass die Liebe ohne Heuchelei praktiziert werden muss. Andererseits heißt es, dass diese Liebe nur dann möglich ist, wenn wir der Wahrheit, dem Evangelium, gehorsam sind, wenn wir das Evangelium glauben. Wir müssen uns gegenseitig so lieben. Und, meint Petrus, wir können das. Wir können das wirklich. Wir sind nämlich wiedergeboren. Aus unvergänglichem Samen. Vers 23. Das ist, glaube ich, das Gleiche, was der Apostel Johannes meint, wenn er schreibt, so viele Jesus aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht ausgeblüht, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Das Evangelium, das du glaubst, das hat dich zu einem Kind Gottes gemacht. Und das ist nicht nur eine Adoption, das ist das auch. Aber dein Leben als Christ ist durch sozusagen Gottes DNA bestimmt. Seine Kraft, seine Liebe, seine Heiligkeit lebt in dir. und es wird das bewirken, was du anstreben sollst. Ich habe neulich von einem Pastor einer Hausgemeinde in China gelesen, der jetzt relativ regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, von der Polizei einem Verhör unterzogen wird. Und bei jedem Verhör werden natürlich allerlei Fragen gestellt über seine Gemeinde, seine Verbindungen zu anderen Christen in China und auch natürlich seine Mitarbeit mit Ausländern. Dabei wird ihm immer wieder viel vorgeworfen. Er wird heftig kritisiert, beschimpft von den Polizisten. Das letzte Mal aber hat er einen Durchbruch erlebt, mitten in diesem Verhör. Das Verhör lief abends sehr spät, bis die Frauen und die Kinder von den Polizisten angefangen haben, sie anzurufen, zu fragen, wann kommt ihr endlich nach Hause? Und es fiel dem Pastor in diesem Moment der Gedanke ein, du sollst deinen Nachbarn lieben. Und das sind deine Nachbarn. Er fing an, mit den Polizisten mitzufühlen. Er sagte ihnen, dass es ihm leid tat, dass es so spät geworden war. Er redete mit ihnen über ihre Schwierigkeiten zu Hause und an der Arbeit. Und das Gespräch wurde freundlich. Es kam heraus, dass manche von den Polizisten christliche Verwandte hatten, dass einer sogar als Student einmal in einem christlichen Gottesdienst gewesen war. Und zum Schluss lud der Pastor sie alle zum Gottesdienst in seiner Gemeinde ein. Ihr Lieben, das ist eine heilige Liebe. Das ist eine heilige Liebe, so wie Jesus Christus erwiesen hat. Das ist der Charakter, der sich in uns entwickelt, wenn wir Gottes Kinder sind. Dieser Pastor, dieser Mann, der ist kein Superheld. Der ist kein Außerirdischer. Wenn du an Jesus Christus glaubst, ist der Mann dein Bruder. Das ist dein Bruder. Ihr teilt euch dieselbe DNA. Und ich weiß, keiner von uns kann sagen, dass er so heilig liebt, wie es hier beschrieben wird. Wie reagieren wir dann, wenn wir solche Worte hören? Fühlen wir uns einfach nur schuldig? Fühlen wir uns überfordert? Die richtige Reaktion ist die Reaktion, die das Evangelium von uns fordert. Tut Buße und glaubt an den Herrn Jesus Christus. Wenn wir einander nicht lieben, dann müssen wir ganz ehrlich sein. Das ist Sünde. Gott hasst das. Und durch diese Sünde verdienen wir sein Gericht. Aber Jesus ist gestorben, damit uns diese Sünde vergeben wird. Und Jesus ist auferstanden und er hat uns seinen Geist gegeben. Sein Leben ist am Werk in uns. Dieses Leben, das in uns wächst, wird niemals vergehen. Unser Fleisch und seine Begierden aber schon. Das, was wir waren, das wird vergehen. Und wir kommen ganz zum Schluss, zum A und O des christlichen Lebens, ihr Lieben. Das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist, Vers 25. Wir müssen täglich, jede Stunde, jede Minute immer wieder zum Evangelium zurückkommen. In dieser guten Nachricht sehen wir, wie herrlich, wie schön die Heiligkeit Gottes wirklich ist. Eine Heiligkeit, die uns befreit. Und in dieser guten Nachricht haben wir Gottes Verheißung, dass wir eines Tages vollkommen heilig sein werden und dass er bereits angefangen hat, uns zu verändern. Johannes Calvin hat es wunderbar formuliert. Er schreibt, da selbst die Vollkommensten immer noch weit vom Ziel entfernt sind, sollen wir täglich noch mehr streben. Und wir sollten uns darin erinnern, dass uns nicht nur gesagt wird, was unsere Pflicht ist, sondern dass Gott auch hinzufügt, ich bin der, der dich heiligt. Das christliche Leben ist anstrengend, ihr Lieben. Die Liebe ist anstrengend. Das Streben nach Heiligkeit ist anstrengend, aber wir strengen uns an, weil wir eine lebendige Hoffnung haben. Der Same, der in uns eingepflanzt worden ist, wird seine Frucht tragen. Halleluja. Ich bete. Vater, wir danken dir für deine heilige Liebe. Wir danken dir, dass du uns nicht lässt, wie wir früher waren. Wir danken dir, dass unsere Hoffnung zum Teil darin besteht, dass wir wie Jesus Christus werden. Gott, wir danken dir für diese Hoffnung und bitten, dass diese Hoffnung uns in der kommenden Woche motiviert, dich immer mehr zu lieben und einander aufrichtig, ohne Heuchelei, anhaltend auch zu lieben. Wir beten das im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.